Hallo und herzlich willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist.
Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hol dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Episode 133. Du wirst bemerkt haben, dass es vor 2 Wochen keine Folge gegeben hat. Und falls du drauf gewartet hast, tut's mir wirklich furchtbar leid und ich entschuldige mich. Aber ich lag mit einer Bronchitis flach und die hat mich einfach komplett ausgenockt und es war nichts irgendwie zu machen und zu tun. Und ich lag wirklich mal 10 Tage richtig im Bett. Nun bin ich aber wieder fit und ich freue mich auf die heutige Folge. Manchmal beginnt eine spannende Diskussion ja schon lange vor der eigentlichen Veranstaltung. Und so ist es mir nämlich ergangen, als ich mich auf die Moderation eines Themenabends vorbereitet habe. Unter dem Titel Widerstand und Meuterei, Fußball und Politik habe ich mich intensiv mit den Perspektiven meiner Gäste beschäftigt. Nämlich mit der Perspektive eines Sporthistorikers, einer Expertin für Demokratieförderung, einem Vereinsvorsitzenden, der seit Jahrzehnten Haltung lebt und einem Fußballfan, der Vereine nach Kriterien ja wie Nachhaltigkeit, Diversität und Zugehörigkeit bewertet. Dabei bin ich auf Fragen gestoßen, die mir auf der einen Seite bewusst waren, auf der anderen Seite mich aber schon auch so ein bisschen überrascht haben. Nämlich so in die Richtung, war Sport tatsächlich jemals unpolitisch? Und warum spielt Nachhaltigkeit für die Suche nach einem Lieblingsverein beispielsweise so eine große Rolle? Und auch diese Frage, über welchen Fußball sprechen wir denn eigentlich, wenn wir immer von dem Fußball reden? Also in dieser Episode nehme ich dich heute mit in die Vorbereitung auf diese Veranstaltung und aber auch so ein bisschen habe ich ein paar Ergebnisse aus der Veranstaltung oder Feedback aus der Veranstaltung und teile die Gedanken, Fragen und auch Erkenntnisse, die mich dabei besonders beschäftigt haben. Also, ich wünsche dir viel Spaß und los geht's. Kaum ein Satz wird im Fußball ja so häufig wiederholt wie dieser Satz, Fußball ist unpolitisch. Gleichzeitig scheint er aber auch immer häufiger an seine Grenzen zu stoßen. Denn wenn wir auf die ganz großen Themen der vergangenen Jahre schauen, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaften in autoritär regierten Staaten, wie zum Beispiel Katar, Investorenmodelle, Menschenrechtsdebatten, Boykottaufrufe, Diskriminierung auf und neben dem Platz oder aber auch die Frage nach gesellschaftlicher Verantwortung von Vereinen und Verbänden und Sportorganisationen, dann drängt sich ganz schnell die Frage auf, ist der Fußball wirklich unpolitisch oder wünschen wir uns manchmal einfach, dass er es wäre? Genau dieser Frage sind wir bei unserem Themenabend Widerstand und Meuterei, Fußball und Politik nachgegangen oder haben versucht, ein paar Aspekte aufzugreifen, weil das so ein riesengroßes Thema ist. Wir hätten, glaube ich, stundenlang drüber reden können. Auf jeden Fall habe ich gemeinsam mit Dr. Ansgar Molzberger, er ist Sporthistoriker des Instituts für Sportgeschichte der Deutschen Sporthochschule Köln, mit Nina Reib, Referentin für Demokratieförderung im Deutschen Olympischen Sportbund und der Deutschen Sportjugend, mit Jason von Jutta Tschenka von den Wochenendrebellen und mit Gerd Thomas, ehemaliger Vorstand des FC Internationale Berlin und Mitgesellschafter der Hartplatzhelden. Wir haben darüber gesprochen, wie politisch Fußball tatsächlich ist, welche Verantwortung Vereine und Verbände tragen, und auch welche Möglichkeiten es gibt, gesellschaftliche Entwicklungen nicht nur zu beobachten, sondern auch mitzugestalten. Bereits in der Vorbereitung wurde deutlich, also die eigentliche Frage lautet längst nicht mehr, ob Fußball politisch ist. Die spannendere Frage ist, was folgt daraus? Über welchen Fußball sprechen wir eigentlich? Diesen Gedanken von Nina Reib, die habe ich seit der Vorbereitung immer wieder im Kopf. Das hat sie so im Vorgespräch mit mir gesagt. Und bevor wir darüber diskutieren, ob Fußball politisch ist, sollten wir klären, was wir eigentlich meinen, wenn wir von dem Fußball sprechen. Denn den einen Fußball gibt es eigentlich gar nicht. Oft sprechen wir über Fußball, als wäre das alles dasselbe, ist es aber nicht. Da ist ja auf der einen Seite der milliardenschwere Profifußball mit seinen internationalen Wettbewerben, mit Medienunternehmen, mit Sponsorenverträgen. Ich sag nur aktuell Stichwort Hydration Break während der aktuellen WM-Spiele und den vielen Verbandsstrukturen. Da sind aber auf der anderen Seite auch die Amateurvereine, die Ehrenamtlichen, die jeden Nachmittag Trainings organisieren, die JugendleiterInnen, die versuchen, genügend TrainerInnen zu finden, die Eltern am Spielfeldrand und die Kinder, die einfach Fußball spielen wollen oder auch eben die Fans. Also unterschiedliche Welten mit unterschiedlichen Interessen, Verantwortlichkeiten und Handlungsmöglichkeiten. Und gerade die aktuelle WM in den USA, Kanada und Mexiko zeigt auch, wie eng Fußball, Politik und Wirtschaft miteinander verwoben sind. Diskussionen über Einreisebestimmungen, gesellschaftliche Entwicklungen in den Gastgeberländern. Schaue man nur gerade aktuell auf Amerika. Ich würde mal vermuten, und das war auch etwas, was Ansgar Molzberger mir sagte, dass Kanada unter den aktuellen gegebenen Umständen wahrscheinlich nicht mehr gemeinsam eine Kandidatur einreichen würde. Oder aber auch die Frage, wer sich diesen Fußball denn überhaupt noch leisten kann mit teilweise enormen Kosten für Trikots, Tickets und Reisen. Das macht einfach alles deutlich, Fußball findet nicht außerhalb der Gesellschaft statt. Und vielleicht hilft genau diese Unterscheidung dabei, viele Debatten einfach auch ein bisschen differenzierter zu betrachten und eben auch zu führen. Den Einstieg in den Abend machte der Impulsvertrag von Dr. Ansgar Molzberger. Seine zentrale Botschaft war ebenso klar wie nachvollziehbar: Sport war nie unpolitisch. Historisch betrachtet wurde Sport immer auch für politische, gesellschaftliche und nationale Interessen genutzt. Von Staaten, von Verbänden, von Gastgebern großer Turniere und manchmal auch von den SportlerInnen selbst. Wer auf die Geschichte des Sports blickt, findet kaum Beispiele für einen wirklich unpolitischen Sport. Besonders spannend fand ich die Einordnung von Ansgar zum Thema Boykotten. Denn auch wenn Boykotte häufig als konsequente Haltung erscheinen oder ja auch immer wieder gefordert werden, also ich erinnere mich an Katar, wo Boykotte gefordert werden oder wurden, Olympische Spiele, Winterspiele etc. pp., stellte Molzberger die Frage nach ihrer tatsächlichen Wirkung. Wer nämlich boykottiert, der verlässt die Bühne. Und zurück bleiben diejenigen, die mit den bestehenden Bedingungen einfach leben können oder eben auch wollen. Und die Konsequenz aus einem Boykott tragen in erster Linie die SportlerInnen. Denn ihnen wird die Möglichkeit der Teilnahme genommen, auf die sie sich ja zum Teil Jahre vorbereitet haben. Und ob sie bei der nächsten Sportveranstaltung, der nächsten Olympiade, sei es Sommer wie Winters, der nächsten Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, 4 Jahre später noch bzw. wieder dabei sein können, ob sie noch immer so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind, das ist für viele total unklar. Oder unter diesen Aspekten sind natürlich oder erscheinen die ganzen Debatten um einen Boykottaufruf, wie wir es zum Beispiel bei Katar hatten oder auch jetzt zu den Olympischen Winterspielen, in einem ganz anderen Licht auch mal erscheinen, weil man es eben wirklich so ein Stück weit differenzierter betrachten sollte. Nina Reib brachte eine weitere wichtige Differenzierung in die Diskussion ein, denn Demokratieförderung bedeutet nicht nur, gegen Extremismus zu sein. Sie bedeutet vor allem, Räume zu schaffen, in denen Menschen Demokratie erleben können. Ich habe noch einen Hinweis hierzu. Ich habe vor ein paar Wochen einen Impulsvertrag von Dr. Ansgar Thiel, er ist Rektor der Sporthochschule Köln, gehört. Und da hat er beispielsweise, da ging es auch darum, ob Sportler die besseren Demokraten seien. Und er sagte halt, Demokratie erfolgt nicht automatisch, nur weil wir in einer Demokratie leben. Und das finde ich nochmal so einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und das passt zu dem, was Nina Nina auch sagte, wir müssen diese Räume dafür auch schaffen, dass Demokratie gelebt werden kann und nicht nur einfach sagen, na ja, wir leben ja in einer Demokratie, also sind demokratische Gegebenheiten überall möglich. Nämlich viele Vereine verstehen Demokratieförderung vor allem auch als Reaktion auf problematische Entwicklungen. Wenn zum Beispiel diskriminierende Aussagen fallen, wenn Konflikte entstehen oder auch wenn Grenzen überschritten werden. Doch Demokratie beginnt viel, viel früher. Sie zeigt sich nämlich dort, wo Kinder und Jugendliche schon erleben, was ihre Meinung zählt, wo Verantwortung geteilt wird, wo Konflikte ausgetragen werden dürfen, ja, und wo Beteiligung und Mitgestaltung auch einfach möglich ist. Oder anders gesagt, Demokratie ist nicht nur die Abwehr, sie ist halt gelebter Alltag. Gleichwohl ist Demokratie eben, wie schon gesagt, nicht selbstverständlich, nur weil wir in einer Demokratie leben. Eine ganz andere Perspektive in diese Diskussion brachte Jason von den Wochenendrebellen ein. Bei den Wochenendrebellen geht es ja auf den ersten Blick um Fußball. Nämlich gemeinsam mit seinem Vater ist Jason jetzt bereits schon seit 15 Jahren auf der Suche nach einem Lieblingsverein. Und tatsächlich geht es eben nicht nur um den Lieblingsverein, also um diese sportliche, den sportlichen Faktor, einen Fußballverein zu finden, sondern es geht auch um diese Themen Zugehörigkeit, um Akzeptanz, um die Frage, wo Menschen sich willkommen fühlen und auch wohlfühlen, wo Teilhabe möglich ist, Fankultur sich angeschaut wird, also was bedeutet so Fankultur. Jason hat auf seiner ja doch zum Teil sehr außergewöhnlichen Reise durch die Fußballstadien Deutschlands und Europas. Sie haben nämlich sich die ersten drei Ligen jetzt schon in Deutschland angeschaut, sind aber auch schon nach Europa gereist zu Champions League Spielen beispielsweise, sind bisher noch nicht fündig geworden und weiten jetzt auf die unteren Ligen Deutschlands und aber auch auf die Fußballvereine der Schweiz, weil nämlich Jason aktuell in der Schweiz Physik studiert. Ja, und er hat eben auch auf diesen Reisen so die unterschiedlichen Erfahrungen auch gemacht. Und etwas, was einige Zuhörerinnen verwundert hat, wie sie mir auch im Nachgang berichtet haben, war zum Beispiel die Aussage von Jason, dass er bisher noch keinen Profifußballverein der ersten drei Ligen gefunden hat, der eben seine Kriterien erfüllt, die er für seinen Lieblingsverein formuliert hat. Und das sind Kriterien wie Nachhaltigkeit, Diversität, Rücksichtnahme, Inklusion, ein respektvoller Umgang miteinander und der Frage, wie wird der Wertekompass wirklich gelebt im Hinblick auf Sponsoren oder Fans, die menschenfeindliche oder rechtsradikale Äußerungen im Fanblog beispielsweise äußern. Wobei für ihn nicht entscheidend ist, ob es dort überhaupt Menschen mit solchen Einstellungen gibt. Die gibt es vermutlich, wenn man sich die Fankultur anschaut. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie ein Verein reagiert auf solches Verhalten, wie schnell Verantwortung übernommen wird und welche Konsequenzen auch folgen. Also es geht also nicht darum, um Perfektionismus, sondern um Haltung in solchen Situationen zu zeigen und zu bewahren. Also alles Aspekte, die Jason und ich glaube vielen von uns einfach wichtig und zum Teil ja auch selbstverständlich erscheinen, aber in der Realität sich jedoch oftmals eben ganz anders darstellen. Was es für ihn als Autist auch herausfordernd macht, das hat Jason in einer kurzen Geschichte berichtet, nämlich mit einem Plüschtier-Maskottchen. Er wurde nämlich mal von einem dieser Plüschtier-Maskottchen, von denen er sagte, die haben fast alle ersten Bundesligisten, so umarmt, ohne gefragt worden zu sein. Und ihn hat das so erschreckt und auch gleichzeitig diese Nähe, diese körperliche Nähe, die ihm unangenehm war, dass er seitdem Vereine mit solchen Figuren schon mal komplett meidet. Also es ist, wir mussten alle schmunzeln, es ist scheinbar so eine kleine Geschichte, die aber deutlich macht, wie unterschiedlich Menschen Fußball erleben und was es auch braucht, damit Begriffe von Teilhabe für alle, Vielfalt und Inklusion wirklich gelebt werden können. Und Jason berichtete mir auch im Vorgespräch, dass beispielsweise Arminia Bielefeld der erste Bundesligist ist, der eine Autistenloge anbietet, wo dann eben er und andere Autisten sehr entspannt dem Fußballspiel eben folgen können. Mit Gerd Thomas, er war bis Mai ja mehr als 20 Jahre im Vorstand von FC Internationale, war ein Mann ja quasi auf dem Podium, der seit Jahren versucht, gesellschaftliche Verantwortung nicht nur zu diskutieren, sondern im Vereinsalltag auch zu leben. Und der FC Internationale Berlin versteht sich ja seit seiner Gründung als Gegenentwurf, nämlich gegen Ausgrenzung, gegen übermäßige Kommerzialisierung oder überhaupt Kommerzialisierung, also Spieler, SpielerInnen werden dort nicht bezahlt und setzt sich für Vielfalt, Teilhabe und gesellschaftliche Verantwortung ein. Was von seinem Beitrag besonders hängen geblieben ist, lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen, nämlich Haltung zeigen, Fehler benennen und sich einmischen. Nicht irgendwann, nicht erst auf den großen Bühnen des Fußballs, sondern dort, wo die Verantwortung, wo wir Verantwortung tragen und wo eben Situationen auch geschehen. Also das ist im Verein, im Ehrenamt und im Alltag. Denn wenn sich im Kleinen niemand bewegt, dann wird sich auch im Großen nichts verändern. Gleichzeitig zeigt er aber auch auf, wie wichtig die Kleinen für die Großen sind, also der Amateurfußball für den Profifußball. Wo kommen endlich die ganzen Spieler her, die wir in der Profiwelt sehen? Die haben alle mal im Amateurfußball angefangen. Und warum da nicht etwas zurückgeben? Gerd schlägt beispielsweise vor, dass jeder Profi einen für ihn zum Teil echt unwesentlichen Beitrag seiner Gage, aber mit großer Wirkung für den Amateurfußball spenden sollte, der dann eben für Kinder- und Jugendeinrichtungen oder auch andere gesellschaftliche Zwecke eingesetzt werden könnte. Das war so ein bisschen ein konkretes Beispiel von Gerd. Ja, was bleibt letztendlich? Also vielleicht war genau das die wichtigste Erkenntnis des Abends, nämlich die Frage ist nicht, ob Fußball politisch ist. Die Geschichte beantwortet diese Frage längst. Also da braucht es auch keine Diskussion mehr drüber. Ist der Fußball politisch? Sollte der Fußball unpolitisch sein? Die Frage ist vielmehr, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. Welche Verantwortung tragen Vereine? Wie viel Verantwortung können wir Ehrenamtlichen überhaupt zumuten? Und welche Rolle spielen Verbände, Sponsoren und auch die FIFA in diesem ganzen Themenkomplex? Und wie schaffen wir es, dass Werte nicht nur in Leitbildern stehen, sondern im Alltag auch sichtbar werden und auch wirklich gelebt werden? Also die Antworten auf all diese Fragen sind nicht einfach. Aber vielleicht beginnt ja jede Veränderung mit einer Haltung, die Gerd Thomas an diesem Abend ja sehr treffend beschrieben hat. Nämlich nicht wegschauen, nicht schweigen, sondern sich einmischen im Großen und im Kleinen. Für mich hat so der Austausch mit den Panelgästen während der Veranstaltung, aber auch schon in der Vorbereitung gezeigt, dass gesellschaftliche Verantwortung im Fußball weit über die klassischen Debatten zu Demokratie, Diskriminierung, politischer Haltung oder Boykottaufrufe hinausgeht. Auch Fragen von Nachhaltigkeit, Ressourcen, Inklusion, Teilhabe, Diversität und ja auch Zukunftsfähigkeit gehören längst dazu. Vielleicht ist genau das eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Vorbereitung, nämlich je länger man sich mit Fußball beschäftigt, desto schwieriger wird es, ihn nur auf das Sportliche alleine zu reduzieren. So, das war mal eine andere Podcast-Episode und ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht und du hast ein paar neue oder vielleicht auch andere Impulse auf den Fußball bekommen. An dieser Stelle möchte ich mich sehr bei Tobias Thomas bedanken für die Anfrage der Moderation, die ich sehr, sehr gerne übernommen habe. Die Veranstaltung hat nämlich im Rahmen des Projektes Fußball 24/7 stattgefunden, die Tobias vor 2 Jahren konzipiert hat. Den Link zum Projekt wie auch interessante Links zu den Gästen sowie dem Blogartikel zur Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du deine Gedanken mit mir zum Thema teilen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail. Adresse findest du ebenfalls dort. Ja, wenn du willst, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, ja, genieße den Sommer und wenn möglich, suche dir ein kühles oder ein kühleres Plätzchen bei diesen Temperaturen.